Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Manfred Lütz schreibt zu vielen Themen mit großem Erfolg. Über Gott und über das Glück, über die Geschichte des Christentums und die Kunst des Bluffs. Jetzt sind zwei Bücher gleichzeitig erschienen, die sich mit der Psyche und mit der Seele befassen. Wo da der Unterschied besteht, das hören Sie gleich. Erschienen ist zum einen die aktualisierte Fassung des Bestsellers »Irre, wir behandeln die Falschen«, »Neue Irre« heißt das Buch konsequenterweise, und zum anderen ist ein Gesprächsband mit dem berühmten amerikanischen Psychoanalytiker Otto Kernberg erschienen, einem oder besser dem Spezialisten für Narzissmus. Manfred Lütz war vor einigen Tagen in unserem Kölner Funkhaus zu Gast. Das Gespräch, das Sie gleich hören, haben wir also aufgezeichnet. Ich wollte zunächst von ihm wissen, warum er eigentlich Psychiater geworden ist.
Ich habe am Schluss des Medizinstudiums im praktischen Jahr einen Teil in der Psychiatrie gemacht und fand das ganz faszinierend. Ich fand es intellektuell am interessantesten. Ich bin auch so ganz unpraktisch, also Chirurgie wäre für mich nie in Frage gekommen. Und ich habe erlebt, dass die Psychiatrie eigentlich die erfolgreichste medizinische Disziplin der letzten 50 Jahre ist. In der Psychiatrie wurde die Liegezeit von über 3 Jahren auf ungefähr 3 Wochen reduziert. Und man kann psychische Krankheiten heilen. Das wusste ich selbst nach dem Medizinstudium so nicht. Und es ist einfach faszinierend, wenn man erlebt, wie ein tief depressiver Mensch, der sich umbringen wollte, nach 3 Monaten Behandlung plötzlich sagt, Herr Dr. Lütz, warum habe ich so einen Unsinn gedacht? Mir geht's doch gut. Und das zu erleben, das ist was unglaublich Schönes.
Das Happy End wollte ich mir eigentlich für das Ende des Gesprächs aufbewahren. Irgendwas mit Psyche ist heute sehr beliebt. Es studieren 85.000 Menschen in Deutschland Psychologie. Das ist eine der beliebtesten Studiengänge überhaupt, trotz oder vielleicht auch wegen des Numerus Clausus. Womit erklären Sie sich das Interesse an der Psyche?
Also ich kann mir vorstellen, dass man Psychologie auch studiert, weil man irgendwie keine Religion mehr hat und jetzt sozusagen so eine Art andere Weltanschauung sucht und eine Weltanschauung, die irgendwie wissenschaftlich ist und wo man sozusagen hinter die Dinge schaut. Also wo man den Menschen überlegen ist, wenn man die Mechanismen, nach denen die denken, nach denen die fühlen, nach denen die Partnerschaften, wenn die Mechanismen kennt, sodass die Menschen für einen selber, wenn man Psychologie studiert hat, berechenbarer werden. Das ist aber nicht der Fall, das ist eine Illusion. Aber das erklärt, glaube ich, die große Beliebtheit.
Und Psychologie wäre für Sie nicht in Frage gekommen?
Doch, Psychologie wäre auch interessant, aber die Leute stellen sich ja meistens, auch Abiturienten stellen sich unter Psychologie was völlig Falsches vor. Psychologie ist erstmal Mathematik heutzutage. Sie müssen einfach Studien lesen können und müssen Determinanten feststellen. Und das Psychologiestudium hat primär mit psychischen Erkrankungen gar nichts zu tun. Wenn ich im Kabarett auftrete, erzähle ich das manchmal, dass Psychologen von psychischen Krankheiten gar keine Ahnung haben. An der Stelle kann ich dann immer sofort sehen, wer Psychologe ist. Dann ergänze ich das aber immer darum, dass wenn die dann eine Psychotherapie-Zusatzausbildung haben, dann können die manchmal besser Psychotherapie als Psychiater, dann sind die auch wieder beruhigt. Aber de facto ist das Psychologiestudium erstmal ein Studium, wie die normalen psychischen Funktionen ablaufen. Und man macht Werbepsychologie und Betriebspsychologie, es gibt alle möglichen Bereiche. Die Psychotherapie ist ein ganz spezieller Bereich.
Sie haben Medizin studiert, dann Spezialisierung auf Psychiatrie und katholische Theologie, sind Diplom-Theologe auch. Was unterscheidet die Psyche, mit der Sie sich als Mediziner beschäftigen, von der Seele, an die Sie als Katholik glauben?
Ja, Seele ist ja so ein etwas diffuser Begriff heutzutage. Früher war der ziemlich klar definiert, da gab es Streit zwischen den Platonikern, zwischen Aristotelikern. In der Philosophie ist der Begriff auch gar nicht mehr beliebt, weil man gar nicht genau weiß, was man damit meint. Aber ich sage jetzt mal, wie ich das verstehe aus meiner Profession als Psychiater, Psychotherapeut und als Theologe, da ist für mich die Seele eigentlich der Kern des Menschen. Das Herz des Menschen sozusagen, nicht im anatomischen Sinne, sondern der Kern. Also dasjenige, was ich liebe, wenn ich einen Menschen liebe, das ist die Seele. Dasjenige, wovon ich begeistert bin, was mich anspricht, was das Du für mich ist, was das Einmalige am anderen ist. Und ich glaube, in dieser Seele liegt auch die Würde eines Menschen. Und diese Seele hat jeder Mensch, auch ein Behinderter, auch ein schwer psychisch Kranker, ein hochpsychotischer Mensch, hat diesen Kern, der seine Würde ausmacht. Und die Psyche, würde ich jetzt mal sagen, ist für mich ein bisschen das, was die Psychoanalyse den psychischen Apparat nennt. Also die Determinanten der Psyche. Zu den Determinanten gehören körperliche Veränderungen im Gehirn, gehören vielleicht irgendwelche Hirnkrankheiten, können auch frühkindliche Erfahrungen zählen, die sozusagen auch die Freiheit des Menschen begrenzen. Während die Seele ist der Bereich, den man liebt, aber auch der Bereich, in dem Gut und Böse liegen. Also wo das Moralische liegt, was ja nach Kant die Würde des Menschen ausmacht. Und ich habe in der Psychiatrie, in der Psychotherapie eigentlich mit der Psyche zu tun, nicht mit der Seele im Grunde.
Das heißt, das Wort Psyche schafft auch etwas Distanz oder schafft eine deutliche Distanz zur Seele des Menschen.
Schafft Distanz und ist aber auch etwas, was ich dann auch wissenschaftlich einfach bearbeiten kann. Ja? Deswegen bin ich auch für eine strenge Trennung zwischen Psychotherapie und Seelsorge. Weil Psychotherapie ist immer im besten Sinne manipulativ. Das heißt, ein Experte versucht, die Symptome des Patienten wegzumachen. Ja? Das ist auch der Anspruch des Patienten. Das heißt, ich habe eine Methode und mit dieser Methode versuche ich, das wegzukriegen. Aber wenn es um den Glauben geht, zum Beispiel den religiösen Glauben, und ich versuche, jemandem den Glauben sozusagen manipulativ anzumachen, wenn ich das mal so sagen soll, dann wäre das respektlos vor der Freiheit des Menschen. Der Glaube ist eine freie Antwort. Das heißt, wenn ein Seelsorger mit jemandem zu tun hat, muss er das auf Augenhöhe machen. Von Existenz zu Existenz im Sinne von Martin Buber oder von Ich und Du, ja. Während die Psychotherapie, das muss man sich immer klar machen, ist asymmetrisch. Der Therapeut ist der Experte und sobald der Therapeut auf Augenhöhe mit dem Patienten geht, sich in den Patienten verliebt, dem Patienten sagt, wie schlecht es ihm, dem Therapeuten geht, dann ist das Missbrauch.
Vor allem in dem Gespräch mit dem Psychoanalytiker Otto Kernberg gehen Sie auf diese Frage ein. Sie vergleichen das auch, die sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche, mit dem Missbrauch des Patienten durch den Psychotherapeuten. Sie nennen da die Zahl von 14% der Psychotherapeuten, die übergriffig werden. Woher kommt die Zahl?
Also die Zahl nannte Otto Kernberg, 13%, sagte er, aus Studien. Da sind Psychotherapeuten anonymisiert befragt worden. Und die haben das selbst berichtet, dass sie übergriffig geworden sind. Und das sind Studien, die sich dann auch immer wieder bestätigt haben.
Haben Sie es erlebt in Ihrer langen Berufszeit, dass die Gefahr der Übergriffigkeit dort größer ist als in anderen Bereichen der Medizin?
Ja, klar. Es ist natürlich so, dass Sie eine völlig künstliche Situation haben. Sie begegnen einem Menschen des anderen Geschlechts, der Ihnen Sachen sagt, die kein Mensch normalerweise Ihnen sagen würde. Intimste Dinge, ja, sagt. Und Sie müssen ja selber, wenn Sie ein guter Psychotherapeut sind, mit Ihren eigenen Gefühlen auch umgehen können. Sie haben eine Selbstanalyse vorher gemacht, damit Sie damit richtig umgehen können und nicht übergriffig werden. Und Sie müssen diese Gefühle, die Sie dann haben, wenn Sie psychoanalytisch arbeiten zum Beispiel, dann ja auch deuten, Gefühle, die entstehen. Wenn Sie die ausagieren, ist es Missbrauch. Und es gibt Leute, die sind nicht gut ausgebildet. Es gibt Leute, die sind auch nicht geeignet für den Beruf gegebenenfalls, die dann diese Grenze überschreiten. Und das ist insofern ein bisschen ähnlich wie auch im Bereich der Seelsorge. Es gab ja diese MAG-Studie, wo die Zahlen ergeben haben, dass Diakone beispielsweise viel weniger missbrauchen als Priester. Und man hat es dann einseitig nur auf den Zölibat geschoben. Man kann da ja nur spekulieren. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden Berufsbildern ist, dass der Priester auch Beichte hört, dass der Priester als Seelsorger wahrgenommen wird und dass der Priester im Übrigen auch Macht hat, viel mehr Macht, wenn der Diakon, darunter leiden die armen Diakone auch häufig, eben keine Macht haben, das heißt ja dienen, Diakonia. Möglicherweise hat das mit diesem Unterschied auch zu tun und auch eine Beichtsituation ist ja eine völlig unnatürliche Situation. Da sagt ein völlig fremder Mensch einem Priester die intimsten Dinge. Und da muss man dann schon mit umgehen können.
Otto Kernberg sagt, als Sie ihn auf das Thema Missbrauch ansprechen, sehr knapp, für mich hat das mit autoritären Strukturen zu tun, gegen die dann rebelliert wird, indem man frevelt. Das heißt, die katholische Kirche ist ein autoritäres System?
Ja, sicher. Ich glaube, dass Institutionen an sich immer autoritär sind in gewisser Weise. Autoritär ist natürlich jetzt ein negativer Ausdruck. Aber dass hier Autorität eine Rolle spielt, also Macht spielt eine Rolle. Macht ist in sich nicht schlecht. Man braucht Macht, um so einen Deutschlandfunk zum Beispiel zu leiten. Aber wichtig ist, dass man reflektiert mit dieser Macht umgeht. Das heißt, Macht muss kontrolliert werden. Das ist wichtig. Und da hat die katholische Kirche ja offensichtlich noch ein paar Aufgaben zu erfüllen.
Die Klinik, deren Chef Sie waren, ist spezialisiert auf Suchterkrankungen. Alexianer haben da eine lange Tradition und Sie schreiben in dem Kapitel, wiederum in dem anderen Buch ist das jetzt, Irre, wir behandeln die Falschen. Da schreiben
neue
Sie,
Irre,
neue Irre. Neue Irre. Da schreiben Sie, wie wichtig es ist, klarzumachen, dass Menschen, auch wenn sie abhängig sind, immer noch eine Wahl haben. Entweder zu trinken oder eben auch nicht zu trinken. Ich sehe da einen Widerspruch zwischen dem autoritären System, katholische Kirche, und Ihrem Plädoyer für die Wahlfreiheit. Wie können Sie das trennen, dass Sie auf der einen Seite Wahlfreiheit für Ihren Beruf brauchen oder gebraucht haben und auf der anderen Seite eben doch auch
klar identifizierbarer lehramtstreuer Katholik sind.
Ich bin Chefarzt eines psychiatrischen Krankenhauses gewesen, was nicht nur für Sucht, alle schweren psychischen Krankheiten haben wir behandelt. Aber Sie haben schon recht, das Therapieprinzip ist für mich gewesen, nicht nur bei Sucht, sondern auch bei den anderen Dingen, die Wahlfreiheit. Das heißt, der Patient bestimmt das Ziel der Behandlung und wir haben dem Patienten zu dienen bei diesem Ziel, wenn es ethisch ist. Es ist meistens ethisch, ja. So. Und vielfach sind Psychiatrien eben auch so organisiert gewesen, der Süchtige hat keine Wahl, er muss in die Ergotherapie oder er muss in die Sporttherapie oder so. Und ich habe dann eingeführt, nein, der kann das wählen. Der kann sich das angucken und dann kann er sagen, ob ihm das hilft. Und eine Therapie, wo der Patient den Eindruck hat, es hilft mir, ist meistens wirksamer, kann man sich auch denken, als eine Therapie, die dann nur aufgezwungen wird. Die katholische Kirche und auch übrigens der Deutschlandfunk sind eben keine therapeutischen Einrichtungen. Das heißt, die Wahlfreiheit.
Ja, ich möchte nicht immer diese Gleichsetzung katholische Kirche, Deutschlandfunk. Ich habe Sie ja jetzt nach der katholischen Kirche gefragt. Medien funktionieren weniger autoritär als die katholische Kirche.
Naja, aber Sie haben also, auch jemanden, Sie haben einen Intendanten. Das heißt,
ja,
der Intendant.
Aber das ist ja kein autoritäres System wie die katholische Kirche. Sie haben ja auch übrigens Otto Kernberg an der Stelle nicht widersprochen. Also, wenn Sie es jetzt nochmal auf die Frage gehen, auf der einen Seite der Psychiater, der Psychotherapeut, der auf die Wahlfreiheit abhebt und auf der anderen Seite der Katholik, der sich einem autoritären System fügt.
Ja gut, aber Sie kommen jetzt mit dem öffentlichen Klischee, die katholische Kirche sei ein autoretäres System.
Ja, Sie haben ja nicht widersprochen an der Stelle.
Das teile ich so nicht. Ich glaube, dass es die katholische Kirche auch ein System ist, wo es eine Institution ist, wo Macht ausgeübt wird. Und das finde ich nach wie vor auch bei anderen Institutionen so. Die Anwendung dieses Klischees des Autoritären auf die Kirche führt dazu, dass viele Dinge auch nicht richtig wahrgenommen werden. Zum Beispiel wird ja immer vom Zwangszölibat gesprochen. Das ärgert mich immer, ja, weil ich das eine Beleidigung von erwachsenen, freien Menschen finde. Das heißt, der Zölibat, also die Ehelosigkeit der Priester, ist eine der freiesten Entscheidungen, die in Deutschland gefällt werden. Das heißt, die Leute bereiten sich 5 Jahre lang mindestens auf diese Entscheidung vor. Die sind erwachsen und sagen, ich wähle das. Genauso wie ein Matrose wählt, dass er Matrose wird und dann lange Zeit ohne Partnerschaft über die Weltmeere segelt.
Ich kann es einmal wählen, aber dann, wenn ich für mich feststelle, es geht nicht, ich schaffe es nicht, dann ist es mit gravierenden Konsequenzen verbunden. Ich glaube, das ist gemeint, wenn jemand das Wort Zwangszölibat verwendet, dass das eine erstmal freiwillige Entscheidung war, zu der man nicht gezwungen wurde. Das steht ja außer Frage. Aber nochmal, der Konflikt Freiheit, Gehorsam, der ist ja da.
Also ich fühle mich völlig frei in der katholischen Kirche. Ich bin Laie in der katholischen Kirche, ich bin kein Priester, ich bin kein Diakon. Ich sage, was ich denke. Ich sage auch, was weiß ich, einem Bischof, was ich denke. Gerade dann, wenn ich anderer Meinung bin, der ist ja nicht verheiratet, der hat ja keine Frau, der ihm das sagt. Das heißt, ich fühle mich völlig frei. Meine Frau ist wahnsinnig aktiv bei uns in der Gemeinde, hat überhaupt keine Funktion, aber ist bei der Tafel aktiv, kümmert sich um die Flüchtlinge, bereitet Schulgottesdienste vor und so weiter. Also die fühlt sich auch völlig frei. Das heißt, die Frage, welche Projektion auf die Kirche passiert und welche Geschichten sie erzählen. Es gibt Menschen, die tatsächlich sich in der katholischen Kirche total unfrei fühlen. Ich habe mal ein Buch dazu geschrieben über die Frage des Arbeitsrechts. Ja, da finde ich tatsächlich ein Problem, wenn man zum Beispiel ein Krankenhaus komplett katholisch halten will und dann jemand entlässt, weil er wieder verheiratet geschieden ist, ja, obwohl er eigentlich nur Operateur ist. Das finde ich einfach anachronistisch und das wirkt auch auf die Leute ganz merkwürdig. Da wird tatsächlich Macht ausgeübt. Also wenn man Arbeitgeber ist, dann wird Macht ausgeübt. Aber ich bin kein kirchlicher Angestellter, ich bin ganz normaler Katholik und da fühle ich mich unglaublich frei in der Kirche. Also ich.
Aber das Autoritäre war ja keine Erfindung von mir, sondern Kernberg hat es in dem Gespräch mit Ihnen so deutlich gesagt.
Ja, im Zusammenhang mit dem Missbrauch.
Im Zusammenhang mit dem Missbrauch und natürlich auch als Vergleichspunkt zur Psychotherapie.
Ja.
Und vielleicht ist der Vergleich nicht nur, dass Autorität ausgeübt wird. Autorität wird ja in vielfachen Zusammenhängen ausgeübt. Sondern, dass man nicht kenntlich macht. Hier geht es auch um Macht. Hier ist eine Asymmetrie auch eben im Verhältnis zwischen Therapeuten und Patienten.
Ja, ich meinte das auf den Missbrauch bezogen. Da, finde ich, ist das gleiche Problem. Und Missbrauch, das habe ich dann auch nochmal unterstrichen, ist vor allem eine Machtfrage. Das hat auch mit Sexualität zu tun, sexueller Missbrauch natürlich. Aber es ist vor allem eine Machtfrage. Und ich glaube, beim Missbrauch in der katholischen Kirche spielt das Ausspielen der Macht des Priesters zum Beispiel natürlich eine Rolle. Und da muss man ansetzen und muss sehen, dass diese Macht insofern kontrolliert wird, dass man Präventionsmaßnahmen betreibt, dass Opfer sich melden können und eben nicht nur bei dem Priester selber dann melden müssen, sondern bei unabhängigen Instanzen. Da passiert ja inzwischen auch einiges. Das ist ein Problem, das hat die katholische Kirche, das hat die evangelische Kirche, das hat auch der Deutsche Olympische Sportbund übrigens. Das haben alle Institutionen, in denen Machtverhältnisse herrschen und wo die Gefahr besteht, dass man sich abschottet.
Eine andere Aussage, die Sie sehr stark machen in beiden Büchern, ist, dass öffentliche Personen, die als auffällig, überdreht, eitel, gefährlich wahrgenommen werden, psychisch völlig gesund sind. Oder meistens jedenfalls psychisch völlig gesund sind. Anders als im allgemeinen Sprachgebrauch üblich, wo die dann als Narzissten, als Psychopathen oder sonst was bezeichnet werden. Und Sie betonen, Donald Trump ist unmoralisch, aber nicht krank. Er ist kein im pathologischen Sinne Narzisst. Woher wissen Sie das?
Ich habe dieses Buch Neue Irre, wir behandeln die Falschen ja, geschrieben, weil nach 10 Jahren es wichtig war, nochmal so den neuesten Stand der Psychiatrie, Psychotherapie zu referieren. Alle Diagnosen, alle Therapien auf dem neuesten Stand der Forschung und auch so ein bisschen allgemeinverständlich, weil es mir darum geht, eine breitere Öffentlichkeit aufzuklären. Und das heißt aber Neue Irre, weil ich, als ich da schon mal sowas geschrieben habe, da habe ich mich auf Hitler bezogen, auf Stalin bezogen und so weiter. Und jetzt gibt es diese Leute, die tatsächlich die Chefsessel der Welt erreicht haben. Trump, Bolsonaro, Kim Jong-un und solche Sachen. Und das finde ich auch unheimlich. Und das Problem ist, dass in der Öffentlichkeit alle Phänomene, die außergewöhnlich sind, sehr schnell pathologisiert werden. Und damit hat man das sozusagen in der diagnostischen Schublade. Aha, der Trump ist Narzisst, dann weiß ich, was das ist. Dann kann ich damit besser umgehen. Und das finde ich erstens eine Diskriminierung von psychisch Kranken. Denn Narzissten sind ganz arme Menschen, die dauernd Zuwendung brauchen, nie genug kriegen, nie befriedigt sind, schließlich keine Freunde mehr haben, weil die Freunde halten das einfach nicht mehr aus, dem dauernd Beifall zu klatschen. Und dann müssen die in Therapie. Der Trump hat genügend Freunde. Der Trump leidet überhaupt nicht in der Situation. Ich glaube, dass Donald Trump, und da haben Sie insofern recht, als ich den natürlich nicht untersucht habe, ja. Also ich muss dann schon sagen, ich vermute das mal nach dem, was ich sehe.
Es gilt erstmal die Gesundheitsvermutung.
Es geht erstmal die Gesundheitsvermutung, sehr richtig. Danach muss ich sagen, der Mann leidet überhaupt nicht, da besteht überhaupt kein Hinweis darauf. Der Mann hat, glaube ich, von seinem Vater gelernt, das Wichtigste im Leben ist Geld, Erfolg und der Größte sein. Und dafür darf man alle Schweinereien machen. Und der versteht zum Beispiel überhaupt nicht, warum Leute sich darüber aufregen, dass er gefallene Soldaten für Loser hält. Aber für Donald Trump, in seinem Weltbild, kann man nicht mehr verlieren als das Leben. Ja? Das heißt, man ist ein Loser. Ja? Er hat sich ja vor dem Vietnamkrieg gedrückt. Also das ist sehr konsequent bei ihm. Und die Dinge, die er sagt, wenn er sich über Behinderte lustig macht, macht er das, um den Effekt bei seinen Anhängern zu haben. Er macht das nicht an sich aus Lust am Bösen, sondern er macht das wegen der johlenden Anhänger, die dann johlen, wenn er da so einen behinderten Journalisten nachmacht, was ja völlig unmoralisch ist. Und ich halte das für viel gefährlicher, als wenn der Narzisst wäre. Wenn der Narzisst wäre, könnte man ihn ja behandeln. Ja? Ich glaube, dass er überhaupt keine moralischen Kategorien hat und man kann Menschen ja Moral abtrainieren. Ich glaube nicht, dass das bis zum Letzten geht. Immer gibt es noch einen Funken. Deswegen muss man die dann auch verurteilen, wenn die nachher Verbrechen begehen oder so etwas. Aber man kann das sehr systematisch machen und ich habe den Eindruck, bei Trump ist das sehr ausgeprägt. Und ich habe dann dieses zweite Buch gemacht mit Otto Kernberg. Otto Kernberg ist der berühmteste Narzissmusexperte der Welt. Ja? Und der hat seine Praxis 500 Meter vom Trump Tower in New York entfernt und da rede ich mit dem darüber. Und Otto Kernberg hat da eine bisschen andere Position als ich. Der hält sich streng an die Goldwater-Regel. Die Goldwater-Regel ist damals 1964 begründet worden. Da wurde ein republikanischer Präsidentschaftskandidat, der auch ziemlich schräg war, rassistische Bemerkungen machte und so weiter, diagnostiziert öffentlich, auch mit Narzissmus. Und da hat dann die amerikanische psychiatrische Gesellschaft gesagt, das ist unethisch, das darf man nicht machen.
Also daran keine Ferndiagnose sozusagen.
Ja, und Kernberg hat mir eine Begründung dafür gegeben, die ich auch sehr plausibel finde. Er sagt, wissen Sie, möglicherweise macht so jemand das Ganze nur als Rolle. Möglicherweise ist er gar nicht so. Möglicherweise macht er das nur, weil er Erfolg damit hat. Und Trump hat ja Erfolg damit. Und theoretisch wäre es denkbar, dass der privat ein einfühlsamer, schüchterner, zurückhaltender und ich weiß nicht was wäre.
Und wenn Sie jetzt sagen, der ist nicht krank, sondern der ist unmoralisch. Also unmoralisch ist ja keine Diagnose, aber es ist ein Urteil. Das ist dann jetzt das Urteil des Theologen über Donald Trump.
Nein, des Menschen. Ich finde, man muss das auch öffentlich sagen. Und das war ja ganz interessant in dem Buch mit Kernberg. Otto Kernberg hat sich noch nie zu Donald Trump öffentlich geäußert, wegen der Goldwater-Regel. Und dann habe ich ihn gefragt, naja gut, aber Sie sind ja amerikanischer Staatsbürger, Sie müssen ja demnächst wählen, jetzt mal nicht diagnostisch, was halten Sie von dem Mann? Und dann hat er eben auch gesagt, er hält ihn für total unmoralisch, er hält ihn für eine Gefahr für die Demokratie und hat ihn dann sehr präzise beschrieben. Und dafür würde ich ohnehin plädieren. Ich glaube, wir dürfen Menschen nicht mit Diagnosen in Schubladen stecken und Diagnosen dann sozusagen als Schimpfworte benutzen, sondern für das, was man normalerweise narzisstisch nennt, kann man egozentrisch sagen. Man kann sagen rücksichtslos, man kann sagen unverschämt, man kann sagen nur um sich kreisend. Also es gibt sehr viele deutsche Begriffe, schöne Begriffe, die gar nicht mehr verwendet werden, weil man sich nur noch auf diese diagnostischen Kategorien setzt. Und das halte ich für einen Fehler.
Und damit ja auch eine gewisse Schuldunfähigkeit attestiert. Otto Kernberg sagt, der Erfolg einer Psychotherapie sei, ein normales Leben führen zu können. Damit komme ich nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurück, als Sie sagten, geheilt. Nun erfährt man bei der Lektüre auch, die Grenze zwischen Normalität und Persönlichkeitsstörung ist doch nicht immer so ganz scharf zu ziehen, sagt Kernberg an einer Stelle. Also was ist jetzt normal?
Ich habe mal bei einer Visite gesagt, als eine Schwesternschülerin fragt, was ist denn jetzt eigentlich normal, habe ich gesagt, was hier normal ist, bestimme ich. Ich bin Chefarzt. Ich habe vorher überprüft, dass sie auch Humor hatte. Ich glaube, im Zweifel ist jemand normal, aber merkwürdig wie Sie und ich. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir Diagnosen nur auf Phänomene begrenzen, die wirklich auch Leidensphänomene sind. Also Aristoteles hat gesagt, die Diagnose hat nur den Sinn der Therapie. Nur den Sinn der Therapie für leidende Menschen. Das heißt, sie hat eine Dienstfunktion. Es ist eine spezielle Erkenntnis, die es sonst nicht gibt, nicht wie eine physikalische Erkenntnis. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann wird auch deutlich, zum Beispiel, dass in der jetzigen Corona-Krise es so ist, dass die schweren psychischen Krankheiten gar nicht zugenommen haben. Ich habe mich extra nochmal bei Kollegen erkundigt, wie die Belegungssituation ist und so etwas. Menschen kommen mit schwersten Krisen klar, aber wir leiden natürlich ein bisschen darunter, aber nicht in einer pathologischen Weise. Wir sind alle bedrückt davon und nicht jeder, der traurig ist oder jeder, der verzweifelt ist, ist krank. Im Gegenteil, wenn jemand nach einer schweren Ehekrise nicht traurig ist, dann ist er möglicherweise gestört. Also ich plädiere ein bisschen dafür, dass man die Öffentlichkeit mehr über psychische Krankheiten aufklärt, deswegen dieses Buch Neue Irre, dass man wirklich weiß, was das ist und jeder muss das wissen. Ein Drittel der Deutschen sind im Leben irgendwann mal psychisch krank und die zwei Drittel anderen haben Angehörige, die psychisch krank sind. Das heißt, man muss das wissen und eine breite Öffentlichkeit muss das wissen und wir müssen etwas toleranter mit unseren Merkwürdigkeiten sein, die auch ganz schön sind.
Sinn des Lebens, da geht es ganz am Schluss drum. Lieben und arbeiten, sagt Otto Kernberg. Beten, sagt er nicht. Beten und arbeiten und lieben. Was ist Ihre Antwort? Sinn des Lebens.
Er ist ja auch kein Benediktiner, würde ich mal sagen. Ich habe mit ihm ja über die Gottesfrage auch gesprochen. Das war der spannendste Teil des Gesprächs. Da kam er drauf. Und er ist sehr nachdenklich dann geworden an dieser Stelle. Für mich ist der Sinn des Lebens tatsächlich die Fähigkeiten, die ich habe, so einzusetzen, dass sie fruchtbar werden. Diese Fähigkeiten hat mir der liebe Gott so gegeben und die muss ich umsetzen. Und dann muss ich nachher sehen, dass ich hoffentlich einigermaßen meine Pflicht auch im Leben getan habe. Das ist für mich der Sinn des Lebens.
Tja, wer oder was ist autoritär? Das Buch von Manfred Lütz, Neue Irre, wir behandeln die Falschen, ist bei Kösel verlegt. Das Gespräch mit Otto Kernberg ist unter dem Titel Was hilft Psychotherapie im Herder Verlag erschienen. Das Gespräch hier im Deutschlandfunk können Sie auf unserer Homepage deutschlandfunk.de unter der Sendung Tag für Tag nachlesen und nachhören.